Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ja, ich darf uns eine gesegnete Gemeinschaft wünschen in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus und unter seinem Wort. Wir haben ja vorhin aus Apostelgeschichte 2 diese Verse 14 bis 21 bereits gehört. Und wir wollen jetzt heute Morgen einmal die Verse davor betrachten. Also es geht um diese Verse 1 bis 13. Und wollen wir zunächst mal auf diesen Text hören. Also Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Als der Pfingsttag anbrach, waren wieder alle am selben Ort zusammen. Plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen plötzlich an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Sind denn das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? Wir sind hier Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadokien, der Asia, aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und aus der Gegend um Cyrene in Libyen. Dazu kommen noch hier die ansässigen Römer, egal ob gebürtige Juden oder zum Judentum Übergetretene. Selbst Kreter und Araber sind hier. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes reden hören? Sie waren bestürzt. Was ist das nur? Fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Einige allerdings sagten spöttisch: Die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, zeig uns dein königliches Walten. Bringe Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ja, diese Apostelgeschichte 2, besonders eben diese Verse, die wir vorhin gehört haben und die wir gerade gehört haben, ist ja eigentlich der klassische Text zu Pfingsten. Und wir können mal davon ausgehen, dass die meisten von uns hier ja diesen Text eben nicht nur kennen, sondern dass sie ihn auch schon mehrere Male in ihrem Leben gehört haben. Ja, und dass sie deshalb wissen, was er so grob enthält. Es ist ja so, dass man die gesamte Apostelgeschichte eigentlich nicht lesen und verstehen kann. Ja, wenn man sie nicht als Gemeindegeschichte und damit letztlich auch als Geschichte des Heiligen Geistes liest und versteht. Und wenn man sich mal die Mühe macht, wenn man sich mal die Zeit nimmt, mal alle Stellen in der Apostelgeschichte, die mit dem Heiligen Geist zu tun haben, studiert, ja, dann wird schon deutlich, dass uns der Apostel Lukas wirklich klar machen wollte, dass man eben die Apostelgeschichte nicht ohne den Heiligen Geist lesen und verstehen kann. Und so wollen wir uns auch heute Morgen vom Heiligen Geist führen lassen, wenn es um die Frage geht, worüber wollen wir nachdenken, wenn uns heute Morgen dieser Text hier vorliegt. Und zwar, wir wollen einmal nachdenken über die Gemeinde Jesu Christi, ja, die reich ist an Gottes Segen, an Gottes Heiligem Geist. Wir wollen einmal nachdenken über eine Welt, die ohne den Geist Gottes dahin lebt. Und wir wollen drittens über ein Leben nachdenken, das erfüllt ist mit dem Geist Gottes. Drei Punkte, die so aus diesem Text hervorstechen. Und so wollen wir ihn also mal angehen. Kommen wir also zum ersten Punkt. Die Gemeinde Jesu Christi, die wirklich reich ist an Gottes Geist, den sie von ihm geschenkt bekommen haben. Es ist ja so, Pfingsten, so sagt man manchmal, sei eben der Geburtstag der Gemeinde. Und dass es eben ohne den Heiligen Geist die Gemeinde nicht geben würde. In diesem Sinne ist die Gemeinde Jesu Christi wirklich reich an Gottes Heiligem Geist. Und man kann ja kurz mal einmal darüber nachdenken, was eine Gemeinde, ohne den Geist Gottes wäre. Das wäre durchaus auch eine Menge. Ich denke, Christen, Gemeinde, Kirche, wie auch immer wir das nennen wollen, kann eine Menge tun ohne den Heiligen Geist. Nicht, sie kann eine Menge von Veranstaltungen ins Leben rufen. Nicht, sie kann ihre eigene Religion haben. Nicht, sie kann eine christliche Kultur pflegen. Sie kann Tradition pflegen. Sie kann sich auch gewisse Prinzipien des Christseins aneignen. Sie kann gewisse Grundsätze aufstellen. Sie kann auch einer bestimmten Lebensweise nachgehen und manches mehr. Das alles können Christen, kann eine Gemeinde, kann die Kirche tun, und dazu muss man nicht unbedingt den Geist Gottes haben. Aber das ist ja nun eben das Besondere, das Wunderbare, dass echte Gemeinde Jesu Christi den Geist Gottes nötig hat und auch den Geist Gottes hat. Und daran wird ja deutlich, was wirklich Christsein, was wirklich Gemeinde Jesu Christi bedeutet. Dass nämlich der lebendige Gott zu den Menschen kommt. Dass er sich sozusagen verschenkt. Und zwar nicht irgendetwas, sondern wenn er etwas verschenkt, wenn er nämlich seinen Geist der Gemeinde gibt, dann gibt er sich quasi selber. Und das ist nichts anderes als seine Person, als sein Wesen. Das ist wirklich also echte Gemeinde Jesu Christi. Und wenn der Geist Gottes sich auf diese Art und Weise mit einem Menschen verbindet, dann entsteht doch das, was wir alle so gerne erwünschen, was wir alle so gerne hoffen, dass ein neuer Mensch entsteht. Und genau das, liebe Geschwister, genau das wird jetzt hier in diesem Pfingstbericht, in diesem Kapitel 2, in diesen Versen 1 bis 13 wird uns berichtet. Allerdings in einer Sprache, die uns zunächst einmal etwas fremd ist, etwas fremd klingt. Ich meine, das fängt ja schon mit diesem ersten Satz an, wenn es da heißt, als der Pfingsttag anbrach oder als der Pfingsttag gekommen war. So steht es in Bibelübersetzungen. Und ich habe auch zu Hause einige Bibelübersetzungen und da steht eben immer wieder, als der Pfingsttag angebrochen war. Aber im Urtext steht eigentlich was anderes. Da steht nämlich der 50. oder auch genauer gesagt der 50. Tag steht da. Und weil man mit diesem 50. eigentlich nichts anfangen konnte, so in der Christenheit, hat man sofort versucht, das zu übersetzen. Und so wurde dann aus der 50. oder der 50. Tag wurde also damit Pfingster, der Pfingsttag. Und jeder Bibelleser denkt heute nicht, dass damit eben das Pfingstfest gemeint ist. Aber ursprünglich war es gar nicht das Pfingstfest. Denn der 50. Tag war im Judentum eine Redewendung für ein ganz besonders großes Fest. Und es gab unter den vielen jüdischen Festen gibt es drei große Feste. Das ist einmal das Passafest, das ist zum anderen das Laubhüttenfest und genau dazwischen, irgendwo dazwischen, liegt das sogenannte Schabbat oder auch Wochen- oder auch Erntefest genannt. Das wurde genau 50 Tage nach dem Fest der Erstlingsgabe gefeiert. Also wen das mal interessiert, der kann das alles im dritten Buch Mose, ich glaube ab Kapitel 23, kann er das alles mal nachlesen. Nicht, also wie gesagt, es wurde also genau 50 Tage nach der Erstlingsgabe wurde das gefeiert. Und dieses Fest der Erstlingsgabe, das wurde wiederum am Tag nach dem Passafest gefeiert. Nach dem Tag des Passafests. Und an diesem Tage der Erstlingsgabe hat interessanterweise Gott die Auferstehung seines Sohnes Jesu Christi gesetzt. Das ist ja auch schon mal recht bemerkenswert. Und wie gesagt, jetzt 50 Tage später wo es da um dieses Erntefest geht und wo es nochmal so um diese besondere Freude der Ernte geht. Und das ist jetzt wichtig. Da wurde also jetzt nicht nur dieses Erntefest gefeiert, sondern es wurde auch der Bundesschluss gefeiert. Es ist ganz wichtig, das zu wissen. Es wurde der Bundesschluss am Sinai gefeiert. Man feierte also auch an diesem Fest auch die Gesetzgebung, nicht die Erwählung, dass sich der lebendige Gott mit diesem Volk also wirklich verbunden war. Und deswegen ist es ja auch hier zu verstehen, dass an diesem 50. Tag Jerusalem brechend voll war. Nicht aus allen Ecken und Enden kamen die Juden zusammen. Und das lesen wir ja, haben wir ja auch in diesem Text gelesen, nicht? Dass aus den unterschiedlichsten Gebieten im Römischen Reich die Diaspora-Juden zusammengekommen sind, um dieses besondere Fest also zu feiern. Und in dem Umfeld, nicht, oder in diesem Umfeld des Tempels und so weiter, da hielten sich auch jetzt ein paar Dutzend Jesus-Jünger auf, ich glaube 120 ist mal die Zahl genannt, die hielten sich da auch auf, um dieses ganz besondere Fest also zu feiern. Und jetzt, bei diesem Fest, wo es also nicht nur um die Ernte, sondern auch um den Bundesschluss ging, der also da gefeiert wurde, passiert jetzt etwas ganz Faszinierendes. Während nämlich diese Jesus-Jünger da so versammelt sind, geschehen also äußerlich zwei Phänomene, die jeder Jude, der das Alte Testament kannte, mit einem Ereignis verbindet. Wenn nämlich in der Art und Weise Sturm und Feuer zusammenkommen, ja, dann steht man gefühlt auf dem Berg Sinai. Und der lebendige Gott, der damals auf dem Berg Sinai mit seinem Volk diesen Bundesschluss da geschlossen hat, eingegangen ist, also Ordnungen, Gesetze geschaffen hat, nicht da präsentierte sich die Herrlichkeit und die Nähe Gottes genau mit diesen Kennzeichen, Sturm oder Brausen, wie es da genannt wird, und Feuer. Und genau das erleben jetzt diese Jesus-Jünger aus Galiläa in Jerusalem. Und damit ist für alle klar, was jetzt wirklich passiert. Nicht, und das, jetzt kommt nämlich genau das, was die Propheten, was sie bereits angekündigt und was sie erhofft hatten. Jetzt passiert es nämlich endlich. Ja, man möchte sagen, quasi Sinai, das Sinai 2-Erlebnis passiert jetzt. Ein neuer Bund mit dem lebendigen Gott, aber diesmal eben ganz anders. Zwar wieder der Sturm, wieder das Feuer, wieder die Nähe, wieder die Herrlichkeit Gottes, aber diesmal ganz anders. Nicht erinnern wir uns damals am Sinai. Was war das für ein Aufwand an Vorbereitungen? Nicht zuerst die Heiligung des Volkes, dann später die Heiligung der 70 Ältesten, dann dieser Zaun um den Berg Sinai herum. Nicht, dann marschierten die 70 Ältesten los. Dann nur noch zwei, Mose und Aaron. Und schließlich nur noch einer, Mose, in die unmittelbare Nähe des lebendigen Gottes. Und dann geschah diese Aushändigung der Gesetzessache. Also was für ein Aufwand damals da wirklich geschehen ist. Und jetzt hier, jetzt sind diese paar Dutzend Jesus-Jünger da aus Galiläa zusammen. Ja, man möchte sagen, Standard, Durchschnitt, keine Priester, kein Klerus, keine Auserwählten, ganz, ganz, ganz normale Leute. Und auf alle diese fährt jetzt der Geist Gottes herab. Und es ist so, ein Wunder geschieht. Ein Wunder, das damals schon bei den Propheten angekündigt wurde. Zum Beispiel Hesekiel. In Kapitel 36, da sagt der Prophet, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Nicht, oder denken Sie an Jeremia, Kapitel 31, der Vers 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen. Und das haben die, ja, das haben diese Jesus-Jünger aus Galiläa, das haben sie wirklich in unserem Text erlebt. Dass Gott jetzt mit ihnen ja einen neuen Bund macht, dass sie jetzt Glieder am Leib sind, dass sie jetzt Träger des Heiligen Geistes sind, dass sie jetzt, ja, dass sie jetzt Zugang haben zu Gott. Nicht, dass sie Anteil am Heil bekommen. Nicht, dass sie auch jetzt das Wort Gottes besser verstehen. Dass sie geführt und geleitet werden vom Heiligen Geist. Und das mit dem Heiligen Geist, das gab es vorher im Alten Testament in dem Sinne, wie es jetzt geschieht, jetzt wo im Grunde genommen Gemeinde Jesu Christi entsteht mit dem Heiligen Geist. Das gab es vorher noch nie, mit die Sache mit dem Heiligen Geist. Und zwar immer, weil die Gabe des Heiligen Geistes war immer nur eine Gabe gewesen, damals im Alten Testament, für ganz bestimmte Menschen, in ganz bestimmten Zeiten und für ganz bestimmte Dienste. Aber jetzt ist wirklich ein neuer Bund, ganz anders, in dem also jetzt der Heilige Geist wirklich auf die Menschen niederkommt, dass in diesem Moment also wirklich, ja, Gemeinde entsteht. Und liebe Geschwister, da ist natürlich die Frage, was macht wirklich eine Gemeinde reich? Nicht ist es, dass eine Gemeinde ein zeitgemäßes Programm hat? Oder dass sie sich um soziale Gruppen kümmert? Oder dass sie ja kulturrelevant ist? Oder wie man so sagt, dass sie auch im Alltag ankommt? Ich will diese Punkte nicht ablehnen und die sind sicherlich auch wichtig, auch für eine Gemeinde Jesu Christi. Aber ich denke, das sind zunächst mal Dinge, die sekundär sind, die zweitrangig sind. Und vor allen Dingen, es sind Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche. Und die bergen ja manchmal die Gefahr in sich, dass sie wirklich vom Wesentlichen, vom Zentrum und seinem ganzen Erlösungswerk von Jesu Christi ablenken. Die Gefahr besteht. Das, was wirklich eine echte Gemeinde Jesu Christi ausmacht, und es ist ja so, eine echte Gemeinde Jesu Christi wird ja, ja, sie wird eigentlich als arm empfunden. Oftmals ist sie ja auch arm. Aber sie hat eben einen ganz besonderen Reichtum. Sie hat etwas ganz Besonderes. Sie hat nämlich den Heiligen Geist. Den hat sie. Das ist ihr ganz großer Reichtum, den die Gemeinde Jesu Christi hat heutzutage. Und liebe Geschwister, da kann es durchaus sein, dass es auf der einen Seite einen hochmodernen Multifunktionsbau gibt, wo es wirklich an nichts fehlt. Nicht? Und auf der anderen Seite trifft man sich in einem einfachen Wohnzimmer. Nicht? Da kann auf der einen Seite können Tausende zusammenströmen. Nicht? Und auf der anderen Seite kommen vielleicht, ja, 5, 10 Besucher zusammen auf harten Holzbänken. Da kann es auf der einen Seite ein rhetorisches Feuerwerk von der Kanzel geben. Nicht? Und auf der anderen Seite ein schlichtes, einfaches Zeugnis. Das kann es alles geben. Aber was ist das Entscheidende, liebe Geschwister? Was ist das Entscheidende? Dass der Heilige Geist da ist. Wie furchtbar ist es, wenn der Heilige Geist nicht mehr da ist? Dann läuft zwar alles weiter, keine Sorge, es läuft alles weiter. Aber das Entscheidende ist nicht da. Nicht, das ist dann so, wie so bei älteren Häusern. Nicht, da sind ja manchmal so Gedenktafeln angebracht. Nicht, und dann steht da drauf, hier lebt, hier wohnt, hier arbeitet oder hier erfand. Und dann erscheint plötzlich der Name irgend so einer Persönlichkeit, die aber schon längst verstorben oder ausgezogen ist. Und liebe Geschwister, wie furchtbar, jetzt einmal im Bild gesprochen, wie furchtbar, wenn über der Gemeindetür steht, hier wohnte einmal der Geist Gottes. Nicht, dann denkt man darüber nach, wie das wohl früher gewesen sein mag. Nicht, inzwischen läuft zwar alles weiter, aber das Entscheidende fehlt. Der Heilige Geist fehlt. Und die Frage ist natürlich, ja, woran erkenne ich denn, dass in meiner Gemeinde, in unserer Gemeinde der Heilige Geist wirklich da ist? Nicht, und da kommen wir nicht drum herum, da kommen wir schlicht und einfach wieder auf das ganz Elementare zurück. Nicht, dass sich das Wirken des Heiligen Geistes sich immer elementar mit seinem Wort verbindet. Das ist es und das wird auch so bleiben. Das ist wirklich echte Gemeinde Jesu Christi. Und da ist eine Gemeinde Jesu Christi wirklich reich an Gottes Geist. Nicht, wo das Wort Gottes reichlich vorhanden ist wo das Wort Gottes reichlich verkündigt wird, wo das Wort Gottes geehrt und geachtet wird, wo das Wort Gottes gelebt und auch umgesetzt wird. Aber liebe Geschwister, wir leben ja nun in einer Welt, darüber brauchen wir jetzt keine großen Worte zu verlieren, wie es da drin aussieht. Wir leben ja nun auch in einer Welt, ja, die so ohne den Heiligen Geist dahin lebt. Und wir müssen an dieser Stelle auch einmal über diese Welt sprechen, die ohne den Geist Gottes wirklich dahin lebt, weil das nämlich in diesem Text auch zum Tragen kommt. Und es kommt einmal zum Tragen, indem hier von den großen Taten Gottes die Rede ist. Diese 120 Spezialevangelisten, die da damals in Jerusalem unterwegs waren und die da nach allen Richtungen da ausgeströmt sind und die da ihre Verkündigungsansprachen gehalten haben, ich meine, das muss ja faszinierend gewesen sein, man wäre ja gerne mal dabei gewesen, nicht? Was haben die gemacht? Wie heißt es in unserem Text? Die haben über die großen Taten Gottes geredet. Und das ist ein ganz entscheidendes Kennzeichen, besonders auch im Alten Testament, dass über die großen Taten Gottes ja geredet wurde, dass sie verkündigt wurden. Und was sind nun diese großen Taten Gottes? Ich denke natürlich, zum einen gehört da alles, was natürlich seine Schöpfung betrifft, ist ganz klar. Nicht das Universum, nicht unser Mini-Globus Erde, bis hinein in unser persönliches Leben, in deine persönliche Erschaffung. Das alles ist natürlich ein Grund, Gott zu loben, Gott zu rühmen und Gott zu preisen. Was sind aber noch Großtaten Gottes, die zu preisen und zu rühmen sind? Natürlich die Heilstaten, nicht mit seinem auserwählten Volk, nicht die Erwählung Abrahams, nicht die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens, nicht der durch das Rote Meer, dann die Wüstenwanderung, da speziell das Erlebnis am Sinai, nicht, und dann die Wunder, die bei der Landeinnahme geschehen sind und die Feinde, die Gott alle besiegt hat und so weiter. Wunderbare, große Taten Gottes. Und dann natürlich die Tat Gottes überhaupt. Die Tat Gottes überhaupt. Und dazu gehört für uns zentral alles, was mit Jesus Christus zu tun hat. Nicht die Geburt, die Jungfrauengeburt, sein sündloses Leben, nicht die Wunder, die er da getan hat, das Kreuz, Tod, Auferstehung, dieses ganze Erlösungswerk, nicht dann der Heimgang zu seinem Vater, Ausgießung des Heiligen Geistes, die Wiederkunft, nicht wenn er seine Gemeinde wiederholt und so weiter, dieses gesamte Paket, alles, was mit Jesus Christus zu tun hat, nicht, das ist eigentlich die Tat Gottes. Nicht, und die Tat Gottes, nicht, die haben wir ja auch in unserem Leben erlebt. Nicht, dass wir aus lauter Gnade, nicht, dass wir zum Glauben gekommen sind, nicht dieser rettende Glaube, nicht aus lauter Gnade. Da muss man auch sehr aufpassen, dass man nicht meint, man müsste jetzt noch etwas dahin zutun. Nein, wir sind zunächst mal aus purer Gnade, sind wir wirklich gerettet. Und deswegen spricht man ja auch von diesem rettenden Glauben. Natürlich sollte dieser rettende Glaube Auswirkungen zeigen, das ist klar. Aber ich muss nicht erst sagen, also bitteschön, das auch, das zunächst mal. Und dann muss auch noch der Herr Jesus Christus, der Herr in meinem Leben sein. Und erst dann habe ich diesen rettenden Glauben. Nein, nein, da muss man also sehr drauf achten. Nicht? Also wir sind zunächst mal aus purer Gnade, sind wir wirklich gerettet worden. Sind wir zum Glauben gekommen, haben wir das glauben dürfen. Nicht? Aber dann, wie gesagt, der rettende Glaube soll natürlich auch Auswirkungen zeigen. Das ist ganz klar. Aber das ist wirklich, liebe Geschwister, das ist die Großtat Gottes. Und wenn ich von diesen Großtaten Gottes höre, liebe Geschwister, dann habe ich zu reagieren. Dann habe ich zu reagieren, dann habe ich ihn zu loben, ihn zu preisen, ihn dafür zu danken. Und das ist keine Kleinigkeit, das ist eben keine Nebensache. Sondern wie ich mich diesbezüglich verhalte, zeigt natürlich auch etwas, wie es um meinen Glauben bestellt ist. Römer 1, Vers 21, ist doch die Sünde auch gewesen. Nicht, dass sie dem lebendigen Gott nicht gedankt haben, dass sie ihn nicht gelobt, geehrt und gepriesen haben, sondern, wie heißt es da weiter, sondern dass sie in ihren Gedanken den nichtigen Dingen verfallen sind und dass ihr unverständiges Herz immer mehr verfinstert worden ist. Und das ist doch heute, gerade heute erleben wir das doch, das ist doch ein wesentliches Kennzeichen dieser Welt, dass sie gar nicht mehr willens ist und dass sie auch gar nicht mehr bereit ist, den lebendigen Gott über seine Großtaten zu loben, zu danken, zu preisen und zu rühmen. Dass sie ohne den Geist Gottes wirklich dahin lebt. Und liebe Geschwister, da wo Gott nicht mehr gelobt, nicht mehr gepriesen wird, nicht da wo seine großen Taten ja nicht mehr verkündigt werden, da wo sie verpuffen oder wo sie vollkommen unter den Tisch fallen, nicht, da wird's ärmer, da wird's dunkler, da wird's finsterer, nicht, und es reduziert sich alles auf diesen erbärmlichen Rest von Mensch, nicht, den er darstellt, wenn Jesus Christus, wenn sein Erlösungswerk und alles, was damit zu tun hat, nicht mehr in seiner Mitte, nicht mehr im Zentrum steht. Das ist das Erste. Und zu einer Welt, die ohne den Geist Gottes dahin lebt, gehört auch das, was wir nämlich hier in dem letzten Vers lesen, in diesem 13. Vers, wo es da heißt, einige allerdings sagten spöttisch, die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. Und das ist ja auch so ein Satz, da liest man doch ganz schnell drüber hinweg. Na gut, die haben eben gesagt, die sind ein bisschen angetrunken, die sind ein bisschen high, die sind ein bisschen ekstatisch. Aber das ist keine Kleinigkeit, wenn man über diesen Satz hinwegliest. Was bedeutet das nämlich für Menschen, die sich so verhalten? Was bedeutet das nämlich? Ja, dass sie sich von einem Heilsereignis abschneiden, liebe Geschwister. Das bedeutet das. Nicht, dass der lebendige Gott und der Heilige Geist nicht bei ihnen ankommen kann. Dass sie wirklich etwas Wunderbares verschenken. Nicht, und das ist, tja, bis zum heutigen Zeitpunkt gilt das auch vorerst nochmal für Israel und dann natürlich auch für die Heidenvölker. Nicht, und das Einzige, was die Welt gegenüber Gott hinbekommt, tja, was ist es? Erleben wir heute Häme, Spott, Distanz. Aber bei aller Nüchternheit dessen, was wir jetzt über diese Welt gehört haben, über eine Welt, die ohne den Geist Gottes dahin lebt, ist natürlich auch Hoffnung für eine ja an heiligem Geist arme Welt. Das muss man natürlich auch sehen. Und das leuchtet aus diesem Text auch hervor. Und das Besondere dieses Textes ist ja nun, dass jetzt diese Jesus-Jünger, dass sie jetzt also nicht die Tür hinter sich zugemacht haben, dass sie jetzt nicht gesagt haben, wunderbar, wir haben jetzt den Heiligen Geist und dafür danken wir unserem Herrn wirklich von ganzem Herzen. Nicht, und unter uns 120 ist es ja auch jetzt so schön und so kuschelig und schnell die Türen schließen. Es könnte ja sein, dass das noch anderen widerfährt. Nein, aber genau das machen sie nicht. Genau das machen sie nicht, sondern sie gehen mit dieser Botschaft, wirklich neue Menschen in Jesus Christus sein zu dürfen. Mit dieser Botschaft gehen sie wirklich hinaus und erleben in diesem Moment auch etwas ganz Faszinierendes. Ja, man möchte fast sagen, so einen Sonderservice des Heiligen Geistes. Und das kommt ja hier zum Ausdruck. Nicht, dass die Diaspora-Juden sagen, ja, wie kann es sein? Wie kann es sein, dass wir jetzt diese Botschaft in unserer eigenen Sprache hören? Ich weiß nicht, was damals die Jesus-Jünger da gesprochen haben. Wahrscheinlich Aramäisch oder Griechisch. Ich weiß es jetzt nicht. Nicht, aber vielleicht eine von den beiden Sprachen. Und die Diaspora-Juden, die da aus allen Gebieten des Römischen Reiches gekommen sind, sagen jetzt, wie ist es möglich? Wie kann das sein, dass wir diese Botschaft, dass wir die jetzt in unserer eigenen Sprache hören? Ja, man hat ja fast den Eindruck, man möchte ja fast sagen, dass der lebendige Gott für eine kurze Zeit hier das Gericht über die Völker in der babylonischen Sprachverwirrung zurückgenommen hat, für eine kurze Zeit in diesem Moment. Nicht jetzt in dem Sinne, dass plötzlich eine einheitliche Sprache gesprochen worden ist. Nein, aber dass die Diaspora-Juden plötzlich diese Botschaft in ihrer eigenen Sprache hörten, was normalerweise undenkbar gewesen ist. Und das erleben sie. Und das ist natürlich auch noch die Chance für die Welt heute, die ohne den Geist Gottes dahin lebt. Ja, dass sie diese Botschaft hört, dass sie in die Lage versetzt wird, diese Botschaft zu hören, wie es da heißt, ein jeder hörte sie, die Botschaft, in seiner eigenen Sprache sprechen. Und das ist wirklich die Chance für die Welt, dass sie in das Hören versetzt wird. Nicht wer Ohren hat, der höre. Nicht, und die ersten Nutznießer waren ja diese Diaspora-Juden. Nicht, die diese Botschaft jetzt gehört haben. Nicht, und die jetzt diese Botschaft auch weitergetragen haben. Denn nach wenigen Tagen haben sie ja Jerusalem verlassen und sind wieder zurückgegangen in ihre Heimatorte und haben sicherlich auch da diese Botschaft weitergesagt. Und so ist unter anderem auch die Botschaft von Jesus Christus weitergetragen worden im gesamten Römischen Reich. Also diese Diaspora-Juden waren sozusagen die ersten Nutznießer. Ja, was sagt uns das jetzt? Natürlich haben wir nüchtern und realistisch gegenüber dieser Welt aufzutreten, ganz klar. Nicht einer Welt, die wirklich arm ist an Geist Gottes, ganz klar. Aber eben nicht verzweifelnd, eben nicht resignierend, eben nicht aufgebend. Sondern gerade dieser Pfingstbericht und gerade diese Jesusjünger aus Galiläa, nicht die zeigen uns, nicht, dass auch in uns da wirklich eine Freude entstehen darf, nicht, dass wir diese Botschaft in unserem Umfeld, da wo wir leben, dass wir sie wieder weitertragen. Dass Freunde, dass Bekannte, dass Familienangehörige, dass Arbeitskollegen und so weiter diese Botschaft hören. Nicht, dass sie dieses neue Leben erfahren dürfen, dass sie da reinkommen. Nicht, dass sie wirklich dieses neue Leben erfahren, dass sie wirklich gerettet werden vor dem Zorn Gottes. Das ist unser Auftrag und das darf uns Mut machen, weil wir das nämlich hier bei diesen Jesusjüngern sehen, die eben nicht die Tür hinter sich zugemacht haben und haben gesagt, wunderbar, wir haben es jetzt und so weiter und so fort. Nein, sie sind mit dieser Botschaft hinausgegangen. Ja, und jetzt natürlich noch ein Letztes. Wir hatten ja gesagt, wir haben über die Gemeinde Jesu Christi gesprochen, die reich ist an Heiligem Geist. Wir haben über eine Welt gesprochen, die ohne den Heiligen Geist dahin lebt. Und jetzt möchte ich noch kurz auf den letzten Punkt eingehen, und zwar über ein Leben, das wirklich erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und da möchte ich nochmal auf diese Spezialevangelisten zurückkommen. Denn was die damals erlebt haben, das war ja wirklich eine ganz tiefe Zäsur. Ein ganz tiefer Einschnitt in ihrem Leben. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann. Nicht, wenn man da jetzt dabei gewesen ist und wenn man so ein bisschen aus dem Judentum kommt, nicht, wie die damals gesagt haben, nicht, wir waren in der Tat also die Ersten, nicht, wir waren die Ersten hier vom Neuen Bund, nicht, wir sind das Ergebnis von Jeremia 31, von Hesekiel 36, wir haben das alles erlebt. Und denken wir immer wieder daran, ganz normale Menschen, nicht Menschen hier aus Galiläa, nicht erkennbar in ihrem etwas derben und eigenwilligen Dialekt, nicht, der sie nicht unbedingt zu Sympathieträgern machte. Aber es waren ganz normale Menschen, nicht, und die haben diesen tiefen Einschnitt in ihrem Leben erlebt, nicht die Zeit ohne den Heiligen Geist, die Zeit mit dem Heiligen Geist oder die Zeit vor Pfingsten, die Zeit nach Pfingsten. Das war diese tiefe Zäsur, dieser tiefe Einschnitt in ihrem Leben. Und wenn wir damals diese Jesusjünger aus Galiläa da gefragt hätten, nicht wie ist das mit diesen beiden Zeiten? Kann man das überhaupt miteinander vergleichen? Die hätten gesagt, ja, das sind Welten liegen dazwischen. Kannst du überhaupt nicht vergleichen diese beiden Zeiten? Nicht, ob du ohne den Geist Gottes leben musst oder ob du mit dem Geist Gottes wirklich leben kannst und leben darfst. wunderbarer Einschnitt wirklich in unserem Lesen, in unserem Leben. Wir haben jetzt wirklich den Heiligen Geist. Wir sind jetzt Träger des Heiligen Geistes. Wir sind jetzt wirklich Glieder am Leib. Und wir können das Wort Gottes besser verstehen. Der Heilige Geist, er ist es jetzt, der uns auch das Wort immer mehr aufschließt, der uns führt und der uns leitet. Liebe Geschwister, es ist doch so, oder? Oder sagen wir, naja gut, ich bin vor x Jahren, bin ich Christ geworden, bin ich zum Glauben gekommen und ja, was weiß ich, irgendwo war der Heilige Geist auch dabei und ob er heute und jetzt noch so da drin ist bei mir oder nicht, was macht das für einen Unterschied? Ist das wirklich so, liebe Geschwister? Wenn dem wirklich so ist, nicht, dann muss uns dieser Text heute wirklich wieder zur Umkehr führen. Nicht, dass wir wirklich sagen, das ist ein Unterschied, ob ich wirklich jeden Tag mit dem Heiligen Geist lebe oder ob ich wirklich einen Tag ohne den Heiligen Geist Gottes lebe. Ob ich wirklich in dem Bewusstsein des lebendigen Gottes nicht in diesem Bewusstsein lebe oder ob ich ohne dieses Bewusstsein lebe. Nicht? Das muss wieder einen Unterschied ausmachen, liebe Geschwister, in unserem persönlichen Leben. Und das ist ja das Beruhigende an diesem Text. Nicht diese Galiläa-Truppe. Nicht, das waren eben nicht die Besonderen, die Auserwählten. Nein, es waren ganz normale Menschen, aber die dieses Phänomen erlebt haben, nicht, dass der lebendige Gott seinen Geist wirklich in ihr Leben hineingegeben hat. Dass jetzt wirklich in Jesus Christus dieser Heilige Geist Wohnung in ihrem Leben eingenommen hat. Das haben diese Galiläa-Truppe, das hat sie wirklich erlebt. Und das war diese Zäsur, das war dieser tiefe Einschnitt in unserem Leben. Und das muss wieder einen Unterschied ausmachen, auch in unserem Leben. Und vielleicht verspürt der eine oder andere unter uns wieder diesen Ruf, nicht? Zurück zu dieser Zäsur, zurück zu diesem tiefen Einschnitt. Das muss in meinem Leben wieder einen Unterschied ausmachen. Nicht, ich will diesen Unterschied, ob ich zum Beispiel ein Gespräch mit meinem Nachbar führe, in der Gewissheit der Führung durch den Heiligen Geist oder ohne Führung des Heiligen Geistes. Nicht, ich will den Unterschied, liebe Geschwister. Nicht, ob ich nun eine angstvolle Stunde mit dem Bewusstsein nicht der Gegenwart Gottes lebe oder ohne diesen Bewusstsein lebe. Nicht, ich will also wirklich den Unterschied, nicht, wenn es um die Mattheit oder um die Angeschlagenheit oder Müdigkeit meiner Seele geht, nicht, und ich mich beurteile oder verurteile, oder ob der Heilige Geist in mir ist und der die Sache dann ganz anders beurteilt. Nicht, ich will den Unterschied, wenn es um Anfechtungen geht, nicht, wenn es um Versuchungen geht, nicht, ob ich diese Versuchung, nicht, die dann sicherlich ganz anders ausgeht, nicht, ob ich nun den Geist Gottes habe oder ob ich ihn nicht habe. Nicht, ich will wirklich den Unterschied, auch was die Entscheidung meines täglichen Lebens anbetrifft. Ob ich sie mit dem Geist Gottes oder ohne den Geist Gottes treffe. Nicht, das muss in unserem Leben wirklich wieder diesen Unterschied ausmachen. Und liebe Geschwister, was ist das doch für ein Geschenk? Was ist das doch für ein Geschenk des lebendigen Gottes, dass ich wirklich in Jesus Christus mit dem Heiligen Geist leben darf? Dass ich wirklich aus meinem Alleinsein heraustreten darf mit all den Möglichkeiten und dass ich den lebendigen Gott wirklich in Anspruch nehmen darf. Was ist das für ein Geschenk? Und deswegen will ich wirklich diesen Unterschied, ich will diese Zäsur, nicht, dass jeder Tag, jede Stunde, jedes Glück, jede Not, jede Anfechtung, jede Versuchung anders läuft, weil ich jetzt wirklich den Heiligen Geist in mir habe. Das will ich. Ja, das dürfen wir aus diesem klassischen Text, das dürfen wir wirklich auch mitnehmen in diese neue Woche, dass wir zunächst mal wirklich dankbar sein dürfen, dass auch wir Träger des Heiligen Geistes sind, dass wir auch jetzt wirklich Glied an seinem Leib sind und dass uns der Heilige Geist, vor allen Dingen auch unser Gewissen sensibel erhält, ist ja ganz, ganz wichtig. Dass er unser Gewissen sensibel erhält und dass uns der Heilige Geist führt und leitet und dass er uns das Wort immer mehr aufschließt. Und dass wir auch gegenüber dieser Welt, die ohne den Geist Gottes dahin lebt, dass wir nicht resignieren, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht die Hände in den Schoß legen, sondern dass wir, solange wir die Möglichkeit noch haben, solange eben noch Gnadenzeit ist, dass wir diese Botschaft austragen, in welcher Form jetzt auch immer, ob durch Traktate, Gespräche oder wie auch immer, was sich da an Möglichkeit anbietet. Und vor allen Dingen, dass es in unserem Leben nicht einen Tag gibt, wo wir ohne den Heiligen Geist leben. Amen.